So, bevor uns jetzt der Günther mit dem Wort dient, betrachten wir noch Römer 8, 18 bis 25. Und da lesen wir: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. So viel.
Ja, der Manfred hat schon gesagt, heute Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Ich will auf diese Frage gar nicht groß eingehen. Ich möchte zu Beginn noch ein kurzes Gebet sprechen. Ewigkeit in die Zeit. Leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Amen. Wann bist du zuletzt an einem offenen Grab gestanden? So ein Grab ist ja schon eine Schnittstelle. Ich stehe beruflich sehr oft an Gräbern und es bewegt mich jedes Mal. Dieser Mensch, den wir jetzt verabschiedet haben, ist jetzt von uns, den sehen wir nie mehr. Jetzt in der Ewigkeit. Gerhard Hirstegen hat einen schönen Vers gedichtet in seinem Abendlied. Ich denke, die meisten werden diesen Vers auch kennen. Kann ich gerade einblenden? Ja. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur selgen Ewigkeit oder zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Und darum geht es letztlich im Leben eines Christen, dass sich sein Herz, dass sich das Herz von uns als Christen an die Ewigkeit gewöhnt. Und ganz neutral gefragt, wie gewöhnt sich ein Mensch an etwas? Schlicht und ergreifend, wenn er sich mit der jeweiligen Sache beschäftigt, mit der umgeht, gedanklich und auch praktisch mit der Sache umgeht. Und dann gewöhnt sich der Mensch dran. Ich staune immer, wenn jemand mit einer Behinderung auf die Welt kommt, wie sich dann so ein Mensch dann auch mit dieser Behinderung plötzlich ganz gut durchs Leben kommt. Oder ich denke an Raimund Timm, er war Lehrer in St. Krishona und er ist schon mehr als 30 Jahre her, hatte er einen schweren Verkehrsunfall, hat beide Augen verloren. Bei einem Seminar hat er mal erzählt, ich habe mich dran gewöhnt, auch blind, meinen Unterricht vorzubereiten, meinen Unterricht zu halten und ich komme ganz gut mit meinem Leben zurecht. Es geht also darum, dass sich unser Herz an die Ewigkeit gewöhnt. Gewöhn dich daran, dein Heim ist nicht in dieser Zeit. Auch wenn wir sehr viel Kraft und Energie dafür einsetzen, um unser Heim hier in dieser Zeit wirklich auch schön und angenehm und warm zu machen, aber es ist nicht das letzte, die letzte Behausung. Gewöhne dein Herz an die Ewigkeit. Das ist so ein Grundanliegen auch in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und ich erinnere mich noch an meine allererste Unterrichtsstunde damals beim Theologiestudium auf St. Krishona. Unser Lehrer Paul Breimeyer, der kam herein und die erste Frage, die er uns Studenten damals gestellt hat, was sagt ihr, was ist das erste oder das größte Anliegen in der Bibel oder worum dreht es sich in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite? Was würdet ihr antworten? Worum geht es in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite? Um Gott, ja. Gottes Liebe zu Menschen, ja. Oder zur Menschheit.
Gott sucht Menschen.
Bitte?
Gott ist auf der Suche.
Gott ist auf der Suche nach Menschen, ja. So ähnlich waren unsere Antworten auch, gell. Und natürlich, es geht um Jesus und so weiter und so fort. Und dann hat er sich umgedreht und hat an die Tafel geschrieben. Nächste Folie. Sagt, darum geht's. Kann jemand Griechisch? Ja, also ich übersetze es gleich. Basileia tou theou. So spricht sich das aus. Es geht um die Königsherrschaft Gottes, um das Reich Gottes. Und er hat es ganz bewusst mit griechischen Buchstaben angeschrieben. Wir konnten es damals auch noch nicht lesen. Griechisch haben wir dann auch erst später gelernt. Er sagte, es geht um das Reich Gottes von der ersten bis zur letzten Seite in der Bibel. Und das Reich Gottes, das lässt sich nicht organisieren, wie wir eine Firma oder einen Verein organisieren und irgendwie gestalten. Nein, das Reich Gottes, das ist bereits da. Das kannst du nicht herbei beten, das kannst du auch nicht herbei predigen. Es ist da. Ich sage es noch anders. Das Reich Gottes ist in der Form da, dass es in dieser Welt ein irdisches Reich gibt, ein sichtbares Reich, ein Reich, Raum und Zeit. Das ist die Welt, in der wir leben, Raum und Zeit. Da gibt es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Und da gibt es, ich bin jetzt hier und bin jetzt nicht in Albstadt, ich bin in diesem Raum. Aber, sagt er, das Reich Gottes, da hört Raum, da hört Zeit auf. Das ist eine andere Dimension, eine andere Wirklichkeit. Und unsere sichtbare Welt ist von der unsichtbaren Welt Gottes umgeben. Unsere Zeit ist von der Ewigkeit umgeben. Und darum geht es in der Heiligen Schrift. Von der ersten bis zur letzten Seite. Und immer dort, wo Gott spricht, offenbart sich Gott. Und er bringt sich zu Gehör. Und dann wird der Mensch davon berührt. Und er merkt, es gibt tatsächlich noch mehr als nur die Welt der Tische und Bänke. Es gibt noch mehr. Mein Heim ist eben nicht in dieser Zeit. Das erkennt dann der Mensch. Und dann kommt Jesus und er spricht auch ständig vom Reich Gottes, von der Ewigkeit, die da ist. Hat er so schöne Bilder, Matthäus 13 kann man, das schön, sind die alle oder viele aufgelistet. Und da sagt er, das Reich Gottes, die Ewigkeit ist da, wie ein guter Same unter dem Unkraut. Es ist viel Unkraut in dieser Welt. Und trotzdem, wenn Gott spricht, ist ein guter Same da. Oder das Reich Gottes ist da, wie so ein Senfkorn, winzig klein, überschaubar oder übersehbar, man sieht es gar nicht und plötzlich dort, wo es wirkt, wächst es zu einem großen Baum, sodass sogar die Vögel drin nisten. Das Reich Gottes ist da wie Sauerteig im Mehl. Die Hausfrauen kennen das oder wer mit Backwaren zu tun hat, der kennt das auch. Ein kleiner Sauerteig, ein Rest Sauerteig in einem Mehlsack drin. war Grischona am Warichbecker, da haben wir das mal geübt, mal eine Zeit lang mit Sauerteig unser Brot gemacht. Kleine Menge Sauerteig, plötzlich ist der ganze Sack Mehl durchsäuert. Das Reich Gottes ist da wie ein verborgener Schatz im Acker. Den findet ein Mensch plötzlich. Und dann ist alles anders in seinem Leben. Also wenn sich die Ewigkeit im Leben eines Menschen offenbart, wenn Gott hineinspricht, dann ist plötzlich alles anders. Und das bezeugt die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Es gibt um diese sichtbare Welt herum die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Es gibt eben neben dem Reich dieser Welt auch das Reich Gottes, neben der Zeit die Ewigkeit. Und wenn das ein Mensch erfährt, ein Mensch erlebt, dann ist tatsächlich alles anders. Dann entdeckt er in dem Unkraut seines Lebens, da ist jetzt was drin, was Ewigkeitswert hat. Da entdeckt er im Durcheinander seines Lebens, da fällt ein Wort Gottes hinein wie so ein Same und dieses Wort fängt an zu wachsen. Mein Leben ist wie so ein Mehlsack. Da kommt der Sauerteig hinein und es wird durchsäuert. Ich entdecke diesen verborgenen Schatz im Acker. Wir können da jetzt viel erzählen, wie wir das alles schon so erlebt haben. Da ist plötzlich, da kommt etwas hinein, das ist nicht von mir selber. Da wird mir etwas geschenkt, da offenbart sich mir etwas. Und so offenbart sich Gott im Alten Testament in der Schöpfung. Er spricht und es geschieht. Er offenbart sich dem Abraham, er offenbart sich dem Propheten. Und dann heißt es im Hebräerbrief, Gott hat vielfach geredet. Zum Schluss hat er zu uns geredet durch den Sohn. In Jesus offenbart sich Gott. Er spricht. Und dann wird der Mensch plötzlich berührt. Und es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ich lade euch ein, einfach mal unter diesem Vorzeichen die Bibel zu lesen. Hier bringt sich Gott zur Sprache. Und sein Wort fällt hinein in mein Leben. Und unser heutiger Predigtext, der steht in Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 21. Und da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Also Raum und Zeit hört irgendwann mal auf. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gewöhn dein Herz an die Ewigkeit. Und hier am Schluss der Bibel wird das beschrieben, die Ewigkeit. Sie kommt vom Himmel herab wie eine heilige Stadt, das neue Jerusalem wie eine geschmückte Braut. Und das ist für mich so der erste Gedanke. Die Ewigkeit, die wartet auf mich wie eine geschmückte Braut oder wie eine Braut. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Wenn ich vergehe, vergeht auch all das, was mich sonst bewegt. Das Meer ist nicht mehr. Das Bedrohliche. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Hochzeit. Was löst dieses Bild bei euch aus? Hochzeit. Hochzeit ist hohe Zeit. Manchmal auch höchste Zeit. Aber das bedeutet doch so viel wie Freude, wie Feier, wie Fest, Üppigkeit, Schönheit. Da freut man sich drauf. Da kommt eine Sehnsucht, kommt dort zur Ruhe. Hochzeit ist zunächst mal der Höhepunkt im Leben eines jungen Menschen. Der Mensch wird sozusagen ganz. Der Mann findet in der Frau und die Frau im Mann ihre Ergänzung, das passende Gegenüber. Da komme ich am Ziel meiner tiefsten Sehnsucht letztlich an. Und deshalb ist Hochzeit in der Bibel immer auch oder öfters auch ein Bild für die Ewigkeit. Da kommt meine tiefste Sehnsucht zur Ruhe, zum Frieden. Und danach sehnt sich im Grunde genommen jeder Mensch, bewusst oder auch unbewusst, endlich mal zur Ruhe, zum Frieden, dorthin zu kommen, wonach ich mich wirklich zutiefst sehne. Da kann sich ja jeder fragen, wonach sehne ich mich wirklich zutiefst? Wir haben es gerade vorhin schon in der Schriftlesung gehört. Paulus sagt, wir sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre, so heißt es im Psalm. Und es ist ja nicht immer nur schön, das Altwerden. Oder Altwerden wollen alle, aber nicht alt sein. Aber so 70, 80 Jahre haben die meisten Sandvorrat in ihrer Lebenssanduhr und dann ist er irgendwann mal durch. Der letzte Tag ist dann da, das letzte Sandkorn ist durch. Und dann sagt Paulus, wir haben es gehört, wir sind auf Hoffnung gerettet. Wir sind auf Hoffnung gerettet. Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Und ich denke, da manches Gespräch in Altersheim, ich komme regelmäßig dorthin zur Andacht. Und dann wird nur noch nach hinten geschaut. Wie es war früher, als ich noch das und das und das konnte. Und da gibt es auch ein paar, die sagen, es geht der Ewigkeit entgegen. Nicht dem Ende, sondern der Ewigkeit entgegen. Dann strahlt so eine Hoffnung auf. Wir sind auf Hoffnung gerettet. Die Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht, so fragt Paulus. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Gewöhn dein Herz an die Ewigkeit. Ein zweiter Gedanke. In der Ewigkeit ist der Schmerz des Daseins vorbei. Und da heißt es, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Geschmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Buch, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die wurde der Christenheit am Ende des ersten Jahrhunderts geschenkt. In Rom, da herrschte der Kaiser Domitian und unter ihm gab es eine sehr heftige Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich. Und da gab es Tränen, da gab es Tod, da gab es Leid, da gab es Geschrei, da gab es Schmerz. Und jeder, der sich auf den Namen Jesus Christi taufen ließ und bekannt hat, Jesus ist der Herr, der war der Feind des Kaisers. Denn der Kaiser hat sich als Weltherr verstanden. Er kannte nur diese Welt. Und dann gibt es Christen, die haben das erfahren, da spricht mich dieser ewige Gott an. Da kommt sein Wort in mein Leben hinein und mir geht ein Horizont auf, eine neue Dimension auf. Und ich bekenne, Jesus Christus ist der Herr. Aber gleichzeitig stehe ich in dieser Welt im Abseits. Und ich spiele mit meinem Leben. Christsein unter Domitian war so ähnlich wie Christsein heute in Nordkorea. Wer ein bisschen oben durch verfolgt, der kriegt es mit, was da alles mitgeteilt wird. Oder Christen in muslimischen Ländern. Wenn dort einer bekennt, Jesus ist der Herr, spielen viele mit ihrem Leben. Und jetzt ist die Frage, warum sind so viele dann Christen geworden? Obwohl sie mit dem Tod bedroht waren. Obwohl sie wussten, wenn ich mich zu diesem Jesus bekenne, dann bin ich im Grunde genommen vogelfrei. Warum werden dann so viele Christen? Warum lassen sich so viele taufen? Das ist die Situation. Leid, Schmerz, Geschrei. Die Einzelnen haben alle gesagt, ich habe diesen Jesus erkannt. Er hat sich in meinem Leben offenbart. Das ist wie so ein Schatz im Acker. Wie so ein Wunder, was da passiert. Da fällt etwas hinein von gutem Samen in das Unkraut meines Lebens. Und wie so ein kleines Senfkorn, das nimmt mich total in Beschlag. Ich kann gar nicht anders. Dann erfahren sie einen Trost aus der Ewigkeit, sind von diesem Trost getragen. Peter Hahn hat das mal so schön auf den Nenner gebracht, er sagt, Christen sind nicht auf die Ewigkeit vertröstet, sondern aus der Ewigkeit getröstet. In dieser Zeit. Im Schmerz des Daseins, in dieser Welt. Und da hat jeder von uns auch sein Päckle zu tragen. Was dem Dasein Schmerz. Ums Christsein werden wir nicht verfolgt, weil wir Christen sind. Das kennen wir so nicht. Aber jeder hat sein Päckle zu tragen. Krankheit, Leid und so weiter. Und jetzt erfahren Menschen das wirklich in ihrem Leben. Er spricht mich an. Und mir tut sich eine völlig neue Dimension auf. Und der Christ weiß, in der Ewigkeit, da bin ich in einer ewigen Gemeinschaft mit Gott. Darauf freut er sich, wie so ein Paar, das heiratet. Und dann noch ein dritter Gedanke, wie sich das Herz an die Ewigkeit gewöhnt. In der Ewigkeit bin ich am Ziel meiner tiefsten Sehnsucht angekommen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O. Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Darum geht es eigentlich. Um das Reich Gottes, um die Ewigkeit. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und jetzt der Satz, den bitte ich euch heute Abend mitzunehmen. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Kommt gleich nochmal drauf. Zunächst noch diese Verheißung, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Durst kennt jeder, rein physisch. Aber wir sprechen auch vom Lebensdurst, den ein Mensch hat. Dann steckt man sich immer so ein weiteres Ziel. Wenn, dann ist irgendwann mein Lebensdurst gestillt. Aber der hört nie auf. Gibt es das tatsächlich, dass mein Lebensdurst gestillt ist? Hier wird verheißen, dein Lebensdurst wird gestillt. Von der Quelle des lebendigen Wassers. Und das kostet nichts. Das kostet nichts. Dein Lebensdurst wird gestillt. Du erfährst es, da ist tatsächlich ein Schatz im Acker. Da ist so ein Sauerteig, der kommt in den Mehl, ins Mehl meines Lebens hinein. So ein Senfkorn, das gestaltet mein ganzes Leben um. Mein Lebensdurst wird gestillt. Und dann bin ich eingeladen, herausgefordert, zu überwinden die Herausforderungen, die jeder jetzt hat. Die jungen Leute stehen vor Herausforderungen und die Alten stehen auch vor Herausforderungen. Jeder hat seine Herausforderung. Und wer überwindet, wer sich aufs Reich Gottes, auf die Ewigkeit konzentriert, der wird alles erben. Und dann dieser Nachsatz, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Kannst du das denken, dass du sagst, ich bin Sohn Gottes, Tochter Gottes, ich bin Erbe Gottes, Miterbe Christi, wie es in Römer 8 heißt. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Kann uns etwas Größeres verheißen werden, als den Titel zu tragen, Sohn Gottes, Tochter Gottes? Also, ich kenne nichts Größeres, als mit diesem Titel durchs Leben zu gehen. Geh mal mit dem Satz spazieren. Sohn Gottes, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und durch diese Worte, da wurden schon so viele Christen im Laufe der Kirchengeschichte ermutigt, fröhlich ihren Glauben zu bezeugen. In den ganzen Herausforderungen, die die irdische Welt so mit sich bringt. Ich habe mich jetzt in dieser Corona-Zeit viel mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt, was das für ihn bedeutet hat, damals im Dritten Reich, als Theologe, als Christ, zu leben, wenn der Widerstand kommt gegen das Christentum, gegen Kirche. Und daraus hat er Kraft gezogen. ich bin Sohn Gottes, Tochter Gottes. Und dann erfährt man das plötzlich so, du wirst innerlich frei, wenn sich dein Herz tatsächlich an die Ewigkeit gewöhnt hat, dann hängst du nicht mehr an den vergänglichen Dingen der Zeit. Mir ist neulich einer hinten aufs Auto drauf gefahren. Es war nicht schlimm, aber es ist jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hat mich zwar geärgert, aber es ist halt so. Ich schlage vor, dass wir miteinander beten, was Gerhard Terstegen formuliert hat. Blende es nochmal ein. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Und dafür danken wir dir, lieber Herr, dass ich unser Herz an deine Ewigkeit gewöhnen darf. Du weißt, wie vieles wir mit uns rumtragen, wie wir auf viele irdische Dinge auch fixiert sind. Herr, hilf uns, dass sich unser Herz an deine Ewigkeit gewöhnt. Und wir danken dir, dass du das uns so zusagst, deine Kinder zu sein, Söhne und Töchter Gottes. Und dann hilf uns zu überwinden. Du weißt um die Herausforderungen, die wir als junge Leute haben. Du weißt um die Herausforderungen, die wir als alte Leute haben. Du weißt um die Herausforderungen, die die Lebensmitte mit sich bringt. Wir danken dir, dass du da bist und dass du unser Leben, unsere Zeit mit deiner Ewigkeit, mit deinem Reich umgibst. Hab Lob und Dank dafür. Amen.